Einen wunderschönen guten Morgen, einen gesegneten Sabbat wünsche ich euch allen. Freue mich, dass ich mal wieder hier am Grindel bin. Bin auch nicht alleine gekommen, habe meine Ex-Verlobte mitgebracht. Ich betone Ex-Verlobte, heutige Ehefrau. Aber als ich das erste Mal hier gewesen bin, habe ich mich auch nicht alleine hergetraut. Da habe ich die ganze Waldfriedener Jugendgruppe aus Berlin mitgebracht. Ihr wisst schon, die jungen Krankenschwestern, hier vorne sitzt auch eine. Warst du damals mit dabei? Also ich war damals frisch verlobt, gerade ein paar Tage oder Wochen. Wir haben den Erntedankgottesdienst hier bei euch gestaltet. Wollt ihr wissen, wann das war? Ich glaube, ich sollte das lieber nicht erzählen. Dann erschrecke ich, wenn ich daran denke. Es ist genau 45 Jahre her. 1972. Das waren noch Zeiten. Aber du warst auch schon da. Also einige fühlen sich jetzt angesprochen. Das ist eine Minderheit. Aber Gerhard Rempel habe ich doch hier gesehen und seine Frau und noch so ein paar andere. Und ihr alle anderen, ja, ihr seid inzwischen dazugekommen und mich gibt's auch noch und ich freue mich, dass ich diesen Sabbat hier bei euch verbringen kann und mich ganz sicher fühle, also keine Angst mehr habe. Hier vorne sitzen meine Bodyguards, die beiden Pastoren hier in der ersten Reihe. Also was will man mehr? Wenn die Studenten in der ersten Reihe sitzen, ist das immer ein gutes Zeichen. Ja, ich habe zwei Predigten mitgebracht, eine ganz kurze und eine deutlich längere. Und weil Kinder ja eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, während wir Älteren stundenlang zuhören können, ist die erste für die Kinder gedacht. Genau, die malen schon. Und ich lade mal die Kinder zu mir nach vorne ein. Ich wollte euch was erzählen von Claudia. Ja, euch meine ich, genau. Die staunen, was, der will was von mir. Hier sitzt auch noch eine, die ich sehe. Sind da noch mehr Kinder da? Ja, ich sehe sie, sie kommen. Wunderbar. Ich habe euch was zu erzählen. Komm, du kriegst den besten Platz hier. Und du Schmetterling, kriegst den allerbesten Platz. Jawohl. Oh, und das Kind da hinten? Okay, gut. Ah, jetzt wird's hier bunt und lebendig. Ich wollte euch was von Claudia erzählen, aber erstmal müsst ihr raten, was Claudia für ein... Was ist mit diesen Kindern hier? Der fehlt mir noch in meiner Sammlung. Verhält sich schon wie ein Großer. Ja, ja, wir halten das hier gut auf dem Sitzplatz aus. Ich sehe, da kommen noch mehr. Habe ich jemand übersehen? Genau, schick siehst du aus. Komm, du fehlst hier noch. Und du bringst Mami mit? So, komm hier. Hier darfst du sitzen. So, ja, Claudia ist ein Tier. Was für ein Haustier könnte denn Claudia sein? Habt ihr einen Vorschlag? Eine Katze. Nein, keine Katze. Eine Hündin. Nein, keine Hündin. Habe ich jetzt auch gedacht, dass das jetzt kommt. Ein Kanarien, kein Kanarienvogelweibchen.
Nein.
Was gibt's denn noch für Haustiere? Ein Wellensittich, keine Wellensittichdame. Fragen wir mal die Großen. Hamster. Goldhamsterdame. So. Davon handelt meine Geschichte. Es ist Winter, die Wohnung ist schön warm, dann kommt der Frühling, so langsam, man schaltet die Heizung ab, es wird plötzlich kühl in der Wohnung. Warum ich das erzähle, dürfen sich die Großen überlegen. Euch erzähle ich, eines Morgens liegt Claudia tot in ihrem Bett. Also, sie rührt sich nicht. Sie reagiert nicht mehr, die macht die Augen nicht mehr auf. Man kann sie kitzeln, passiert nichts. Du lebst, man merke ich, du reagierst. Tot.
Oh, Claudia, unser Goldhamster lebt nicht mehr.
Ja, also das ist wie im wahren Leben, sage ich euch. Das ist ganz dramatisch. Was machen wir jetzt mit Claudia? Die ist schon tot. Was macht man, wenn jemand stirbt? Bitte?
Verbuddeln.
Hast du deinen Opa verbuddelt?
Nein.
Nein, der lebt noch, oder? Eine Biene hat er. Eine Biene kann man verbuddeln. Aber man verbuddelt keinen Opa und keine Oma und auch keinen Goldhamster. Der kriegt eine anständige Beerdigung. Okay? Sind wir uns einig? Richtig schön beerdigen. Also Schuhkarton, bisschen Watte rein, bisschen Futter. Ich meine einfach so als Erinnerung. Schön zudecken, Jäckchen an oder auch nicht. Und dann rüber in den Garten, paar hundert Meter weg. Dort, jetzt wird gebuddelt, ne, das machst du, ich merke, du kannst das, halben Meter unter der Erde, damit auch kein Gärtner da mehr rankommt, die Schachtel rein, Erde drauf, winke, winke, traurige Geschichte. Aber ich bin ja nicht gekommen, um euch eine traurige Geschichte zu erzählen. Ich bin gekommen, um euch zu erzählen, dass Claudia überhaupt nicht tot war. Claudia ist in einen Winterschlaf gefallen. Das machen Goldhamster nur in der freien Wildbahn. Aber ich habe euch ja erzählt, es wurde ein warmer Frühlingstag, die Heizung wurde abgeschaltet, die Wohnung war plötzlich kühl. Claudia sagt, Winter, mach die Augen zu, weg ist sie. Jetzt ist Claudia einen halben Meter unter der Erde und schnuffelt. Wo ist mein Futter? Wo ist meine liebe Freundin, die immer auf mich aufpasst? Wie komme ich hier raus? Nun, wie kommt man raus, wenn man einen halben Meter unter der Erde ist? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ihr könnt mir auch nicht helfen, aber ich weiß, es gibt nur einen Weg, nach oben. Genau. Also, Schachtel durchbeißen, Futter vorher noch essen wahrscheinlich, ist alles dunkel, Taschenlampe war nicht dabei, und dann sich irgendwo nach oben arbeiten. Was für eine Leistung. Also es gibt Tiere, es gibt auch Menschen, wenn die ein Ziel haben, dann packen die das. Fantastisch. Claudia schafft das an die Oberfläche. Aber hier ist sie nicht zu Hause. Claudia will nach Hause. Claudia will nach Hause. Da lang, da lang. Auf geht's. Über den Garten, durch den Garten, Zaun. Drüber, drunter, außenrum. Irgendwie schafft Claudia das auf die andere Seite vom Zaun. Nächster Garten, nächster Zaun. Claudia sagt, einmal ist keinmal. Sie kommt durch den Zaun und jetzt wird's ganz gefährlich. Jetzt kommt die Hauptstraße. Claudia hat kleine Beine. Sie nimmt die Beine in die Hand, ihr wisst schon, und rennt über die Straße. Irgendwie unterm LKW durch. War wahrscheinlich einer von den langen LKWs. Da ist mehr Platz drunter, keine Ahnung. Claudia schafft das über die Straße. Und ihr glaubt es oder glaubt es nicht? Die Geschichte ist in Manchester passiert. Die stimmt, kein Märchen. Da sitzt die Familie im Wohnzimmer und hört ein Geräusch. Was ist das? Hört ihr das auch? Guckst du mal, was das ist? Da ist was an der Tür. Gehst du mal zur Tür? Machst mal die Tür auf? Okay, aber nee, bleib da. Oh, das ist ganz lieb von dir. Ah, du bist eine Gute. Genau, in Gedanken bist du jetzt an der Tür, machst die Tür auf. Und wen siehst du? Claudia. Claudia steht vor der Tür. Da bin ich wieder. Wow, ihr Lieben. Wenn man ein Ziel hat, kann Unmögliches möglich werden. Also, nie jemanden zu früh aufgeben, ihr Lieben. Die Schwester ist jetzt schon gegangen, aber nie zu früh aufgeben. auch sich selber nicht und andere nicht. Und ein Ziel haben und wissen, wo man zu Hause ist. Claudia wusste das. Tolle Geschichte, nicht wahr? Also, jetzt bleibt nur noch die Frage heute Mittag beim Essen. Papa, kriege ich einen Goldhamster? Und dann aufpassen im Winter. Winterschlaf. Okay, das war meine Geschichte. Tschüss. Schön, dass ihr da wart. Jetzt darfst du zur Tür gehen oder an deinen Platz wieder. Ade. Jetzt stehst du neben mir, da ist mir wohler. Ich lade euch ein, unseren Predigttext aufzuschlagen. Er steht im Johannesevangelium im 8. Kapitel. Es geht um die Verse 31 bis 36. Johannes 8, Vers 31 bis 36. Ich lese aus meiner brandneuen Luther 2017 Bibel, die ich gestern bekommen habe. Heute wird sie eingeweiht. Am Grindel muss ich mir reinschreiben. Ich muss eine Unterschrift von euch kriegen, euch Pastoren. Ne? Sieht ein bisschen anders aus, falls ihr sie noch nicht habt. 25 Euro die handliche Ausgabe. Es gibt auch mit Leder und Goldschnitt. Alles wunderbar. Das Schriftbild ist anders, keine einzelnen Verse mehr. Das hat einen Nachteil, man findet sie nicht so leicht. Hat den Vorteil, man liest den Text im Zusammenhang. Und das machen wir jetzt. Da sprach Jesus nun zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Es sind drei Worte, die mich an diesem Textabschnitt fesseln. Sie stehen gleich im ersten Vers, beziehungsweise in ersten beiden Versen. Und ich lese es noch einmal in der Betonung, die euch dann deutlich macht, an welche Worte ich denke. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Bleiben, erkennen, frei werden. Um diese drei Begriffe soll es gehen in den nächsten Minuten. Bleiben am Wort Christi, erkennen, was es zu erkennen gibt und frei werden und frei sein. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, sagt Jesus, das ist Gottes Wille für uns, dass wir das Wort Gottes festhalten, es also nicht loslassen, wie eine überflüssige, wertlos gewordene Sache. Das, was wir festhalten, sind die Dinge, die uns wichtig geworden sind. Schon bei relativ wertlosen Dingen fällt es uns manchmal schwer, sie loszulassen. Beispielsweise beim Umzug in eine kleinere Wohnung. Das ist schmerzhaft. Einige von euch haben das hinter sich. Von 130 Quadratmeter auf 80 oder so. Was ist verzichtbar? Minimalismus hat noch nicht jeder von uns geübt, dass man nur die notwendigsten Dinge braucht. Ich erinnere mich an unseren letzten Umzug, er ist schon ein paar Jahre her. Aber wir hatten das Glück, in eine gleich große Wohnung zu ziehen. Ich musste also auf fast nichts verzichten. Und in meiner Erinnerung habe ich lediglich einen einzigen Karton aussortiert, wo ich sagte, den brauche ich nicht mehr. Alles andere, Bücher und Wohnung natürlich, Wäsche und alles, was so gehört, passte alles in die neue Wohnung. Und dann einige Zeit später, dieser Karton, wo ist der? Habe ich den entsorgt? Das kann nicht sein. Ich brauche ihn. Und es ist fast wie Claudia, ich habe ihn gefunden, er war noch da. Ich hatte alles immer noch. Manche Menschen können nichts wegwerfen, können nichts sortieren zwischen Wertvollem und nicht so Wertvollem. Auch in der Lebensgestaltung, auch in der geistigen Lebensgestaltung. Manche ziehen alles in sich rein, finden nicht den Knopf, können sich nicht abwenden. Wie gut, wenn man gelernt hat, das Wertvolle aufzuheben, zu bewahren. Genau genommen heißt es in diesem Satz, nicht nur, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, sondern man kann es wörtlich auch so übersetzen, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort. Das Bild gefällt mir. Da denke ich an eine Badewanne mit schönem warmem Wasser gefüllt, Fichtennadelnduft oder was immer ihr liebt, dann ist man so richtig eingebettet in dem Wohlgefühl. Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, ach, wenn das Wort Gottes uns so umgeben würde wie dieses warme Wasser in der Badewanne und wir uns so wohlfühlen in dem Wort Gottes, in seiner Wahrheit. Sagen wir das nicht manchmal oder haben wir das nicht früher gesagt? Wir sind in der Wahrheit. Ich jetzt schon über ein halbes Jahrhundert. Ja, wir Jüngeren, ihr Jüngeren, pardon, ich auch, verwenden diesen Ausdruck nur noch selten oder gar nicht mehr. Er hat so ein Geschmäckle. Ja, ja, so lange in der Wahrheit, aber schau ihn dir an, wie er lebt, wie er sich verhält. Hab nichts von gemerkt, von diesem Wohlfühlbad. Aber eigentlich doch ein wunderschönes Bild. In der Wahrheit Gottes eingebettet und geborgen sein. In der lateinischen Sprache heißt das Wort bewahren. Ja, jetzt frage ich die Lateiner. Hier gibt es ein paar humanistisch gebildete Menschen. Und Latein haben schon manche studiert. Was heißt bewahren auf Latein? Bitte? Jawohl, conservare. Kriegst beim Potluck nachher extra Nachtisch. Conservare, konservieren, das kennt doch jede Hausfrau und jeder Hausmann. Ich gehöre nicht dazu. Obst, Gemüse, Fleisch einwecken mit oder ohne Konservierungsmitteln. Kann man nicht auch geistige Lebensmittel bewahren, gute Ideen, Einsichten, die man mal gewonnen hat? Das ist ja der Vorteil des Älterwerdens, dass man Einsichten hat, auf die man nicht mehr verzichten möchte, die man leicht oder schmerzhaft gewonnen hat. Ich habe etwas gelernt, ich habe etwas erlebt, das bewahre ich, das begleitet mich bis an mein Lebensende, ja, bis in alle Ewigkeit. Sprechen wir nicht als adventistische Christen von diesem ewigen Evangelium, das niemals seine Gültigkeit verliert, das wir immer bewahren wollen? Ja, Glaube ist kein Wegwerfartikel mit einer Halbwertszeit von 3 Monaten oder von 3 Jahren. Dann muss der nächste Computer, das nächste iPad her. Ihr Lieben, konservieren. Konservativ. Meine erste Botschaft heute Morgen ist, Christen sind im besten Sinne des Wortes konservativ. Sie bewahren, was Gott ihnen anvertraut hat. Und das gilt für die ganze Gemeinde, das gilt für die Adventgemeinde. Wir sind eine konservative Kirche, denn wir bewahren und wollen bewahren, was Gott uns anvertraut hat. Einverstanden? Einige sagen ja, andere schütteln heftig den Kopf. Ich stehe dazu, ich bekenne mich. Ich bin konservativ. Nicht erzkonservativ, aber konservativ. Ich möchte bewahren. Und ich möchte euch aus der Heiligen Schrift zeigen, dass das ein göttlicher und biblischer Auftrag ist. Ich lade euch ein, Johannes 8 im Finger zu behalten, damit ihr es wiederfindet, und für einen Moment zum Kolosserbrief zu gehen. In Kolosser 3, Vers 16 hat Paulus einen Satz geschrieben, der mir als Erklärung für diesen Bewahrungsauftrag geradezu ideal zu sein scheint. Kolosser 3, Vers 16. In der Lutherbibel wunderbar fett gedruckt, nicht zu übersehen. Und ich möchte euch als Gemeinde dieses Wort heute Morgen sagen, euch als Gemeinde Grindelberg. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Man könnte das fast als ein urchristliches Programm für Gemeinde verstehen. Ihr macht euch ja auch Gedanken über Gemeinde und Gottesdienst, das gehört einfach dazu. Das muss alle paar Jahre geschehen, weil die Zeit sich ändert, wir uns ändern. Immer wieder muss man sich fragen, wie können wir dem Auftrag Gottes, Gemeinde zu sein, am besten entsprechen? Ich finde, das ist ein Programm, das es in sich hat. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Wohnen, das ist mehr als Gastrecht, das ist Heimatrecht, Wohnrecht. Gottes Wort wohnt in unserer Gemeinde und wir wohnen bei diesem Wort. Und Paulus wird konkret: Lehre und Ermahnung in aller Weisheit. Da denke ich an das Bibelgespräch, da denke ich an die Predigt, da denke ich an den Hauskreis, die Bibelstunde und andere Gelegenheiten. Und ich frage mich, und ich frage euch, sind wir, seid ihr, sind wir gemeinsam immer noch Gemeinde des Wortes? Lassen wir das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Nicht nur in Lehre und Ermahnung, und das Wort könnte man auch mit Ermutigung übersetzen, das gehört dazu, sondern auch, wie Paulus sagt, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und in allem, was wir tun, mit Worten oder mit Taten, soll Gottes Wort lebendig unter uns sein. Geben wir als Adventgemeinde im 21. Jahrhundert lokal, regional, international und persönlich dem Wort genügend Raum. Schenken wir dem Wort Christi volle Aufmerksamkeit. Ermutigen wir einander zum Festhalten an diesem Wort. Es ist für mich eine echte Frage, keine rhetorische. Weil es alles andere als selbstverständlich ist, dass eine Kirche nach nahezu, ich sage es mal ganz vollmundig, 200 Jahren, vor 200 Jahren hat William Miller die Bibel studiert, hat Jesus Christus entdeckt und das war der Anstoß für die Miller-Bewegung später und die Adventgemeinde. Also wir nähern uns der 200-Jahr-Marke. Ihr könnt schon mal planen für das Fest dann. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass eine Gemeinde, eine Kirche, ein Christ das Wort Gottes reichlich in seinem, in ihrem Leben wohnen lässt. Und reichlich heißt nicht nur ab und zu mal geballt in einer Predigt vielleicht, sondern im persönlichen Leben, im Alltag. Ja, im persönlichen, täglichen, Lesen des Wortes Gottes in deiner Bibel. Ob Smartphone, iPad oder gedruckt, das ist nicht entscheidend. Aber sich täglich diesem Wort auszusetzen und sich regelmäßig mit der Gemeinde über Gottes Wort auszutauschen, Gottes Wort zu hören und zu bezeugen. Ich halte das für ein notwendiges, überlebensnotwendiges Verhalten. Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Den Umkehrschluss zieht er nicht, ich auch nicht, aber er liegt auf der Hand. Wenn ihr wirklich meine Jünger sein wollt, dann gilt es, in diesem Wort Gottes zu leben. Wenn Gottes Wort Nebensache wird, was wird dann aus Gemeinde? Der Anspruch eines Christen, so verstehe ich das, lässt sich daran messen, ob er in seiner Jüngerschaft, in der Nachfolge Jesu, am Wort Christi festhält und darin lebt. Der Anspruch einer Kirche, Gemeinde Gottes zu sein, und welche Kirche erhebt nicht diesen Anspruch, lässt sich daran messen, wie sie zu diesem Wort Gottes steht. Und darum nochmal die Frage, bist du ein Bewahrer, ein Festhalter, ein konservativer Adventist? Ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Jesus fährt fort, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Das ist der zweite Stritt, das zweite Standbein des Wortes Jesu. Würden wir nach dem ersten aufhören, würden sich manche unter uns bestätigt fühlen und andere unzufrieden nach Hause gehen. Aber Jesus ist noch nicht fertig. Neben dem Bewahren betont er das Erkennen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Mit anderen Worten, da liegt noch etwas vor euch, eine Wegstrecke, die ihr gehen sollt. Da ist noch etwas zu entdecken. Gottes Wort, das wir studieren, ist das Fundament unseres Glaubens, aber es ist nicht das Gebäude. Das Gebäude soll errichtet werden auf diesem Fundament. Zum Bleiben in der Wahrheit Gottes gehört auch das Erkennen des Willens Gottes. Wir sollen die Wahrheit erkennen. Aber wir kennen sie ja schon. Wir sind ja schon so lange in der Wahrheit. Wir kennen das so gut, dass wir eigentlich keine Predigt mehr bräuchten, weil da wird eh nur alles wiederholt. Na gut, die Illustrationen ändern sich und das Auftreten ändert sich. Also der Unterhaltungswert ist unterschiedlich, aber die Botschaft ist immer das Gleiche, oder? Langweilig. Bibelgespräch. Reden wir heute Nachmittag drüber, sage ich jetzt lieber nichts. Ihr seid heute Nachmittag alle eingeladen nach dem Potluck, dann reden wir über das Bibelgespräch. Ich freue mich, dass ihr alle jetzt da seid. Und ich vermute mal, dass ihr alle, wenn schon nicht am Sabbat, dann in der Woche euren Hauskreis habt, in dem ihr wöchentlich Gottes Wort studiert. Weil wie soll man im Glauben wachsen, wenn man nur festhält, wenn man nur von dem lebt, was man hat. Ich sage jetzt bewusst von dem wenigen, was man hat, denn das, was Gott für uns bereithält, ist doch unendlich viel mehr als das, was wir schon haben, auch das wir bisher erkannt haben. Gerade die, die in der Wahrheit sind, sind aufgerufen, in der Wahrheit und der Erkenntnis der Wahrheit zu wachsen. Allein der Satz von Jesus, ich bin die Wahrheit, öffnet ein Fenster in ein Universum. Wer von uns kann sagen, ich kenne Jesus? Wir haben vorhin in unserem Bibelgespräch oben auf der Empore darüber nachgedacht, wie Petrus sich Jesus vorgestellt hat und wie radikal sich das Bild geändert hat, das Petrus von Jesus hatte. Radikal geändert. Einen totalen Zusammenbruch und einen völligen Neuanfang hat er erlebt in seinem Verhältnis zu Jesus. Wer von uns kann sagen, mit Jesus bin ich fertig? Klingt ja schon verrückt. Mit Jesus bin ich fertig. Wir sind nie fertig mit ihm und er schon gar nicht mit uns. Paulus sagt in Kolosser, dem Brief, den wir hier hatten, in Kapitel 2, Vers 13, ein Wahnsinns, Vers 3, Kolosser 2, Vers 3, ein Wahnsinnssatz. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da werde ich als Professor der Theologie ganz, ganz klein. Ganz, ganz klein. Was habe ich meinen Studenten anzubieten? Weisheit und Erkenntnis. Oder auch nicht. Aber in Christus liegt verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Ich habe das Gefühl, ich habe wie Claudia nur an der Türe gekratzt. Verstanden? Weiß ich nicht. Habe ich Gott verstanden? In Christus, sagt Paulus, ist alles an Weisheit, die man zum Leben braucht und an Erkenntnis, die das ewige Leben mit sich bringt. Johannes 17, Vers 3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen Gottes ist intime Lebensgemeinschaft. Erkennen ist ein geladenes biblisches Wort, ist das intimste Wort, das die Bibel hat für die Beziehung zweier Menschen. Gott erkennen, persönlich mit ihm, auf du und du leben, Auge in Auge. Unglaublich. Wir werden eine ganze Ewigkeit, und das ist ganz schön lange, damit zubringen, Gott kennenzulernen, Gott zu erkennen. Und was wir in den 40, 50, 70, 80, 100 Jahren hier auf dieser Erde jetzt von Gott erkennen, ist bestenfalls ein Appetit haben. Aber immerhin, es lohnt sich, sein ganzes Leben auf der Suche zu bleiben nach tieferer Erkenntnis. Jesus sagt in Johannes 16, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht fassen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch, hört, in alle Wahrheit leiten. Ja, Gottes Wort gilt es treu zu bewahren, aber in der Erkenntnis des Wortes gilt es beständig zu wachsen. Persönliche Frage, wer von euch ist neugierig? Okay, gibt es ein paar sehr ehrliche Menschen. Okay, es gibt ein paar Neugierige. Wer von euch ist wissensdurstig? Jetzt gehen viel mehr Hände hoch. Okay, ich weiß. Neugierig hat man uns beigebracht, sei nicht so neugierig, leg das Ohr nicht an die Wand. Aber wissensdurstig ist eine Tugend, immer mehr wissen wollen. Der Unterschied ist minimal. Kinder sind von Natur aus neugierig, weil sie wissensdurstig sind. Wir Erwachsenen verbergen unsere Neugier, aber wissensdurstig bleiben wir immer noch. Sonst würde niemand die Bildzeitung kaufen, sonst würden wir viele Dinge gar nicht tun. Wir wollen einfach Dinge wissen, ob sie wahr sind oder nicht. Hauptsache, wir wissen etwas. Desmond Ford. Der Autobauer Henry Ford hat gesagt, wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag 20 oder 80 sein. Also ihr 80-Jährigen, wenn ihr nicht aufhört zu lernen, seid ihr ewig jung. Ihr 20-Jährigen, wenn ihr aufhört zu lernen, seid ihr alt. John Nevins Andrews, nach ihm ist die Adventistische Universität in Michigan benannt, im Alter von schlappen 20 Jahren hat er einmal gesagt, hat sogar aufgeschrieben, deswegen kennen wir diesen Satz. I would exchange 1,000 errors for one truth. Ich würde eine Wahrheit gegen 1,000 Irrtümer eintauschen. Nein, umgekehrt. 1,000 Irrtümer für eine Wahrheit eintauschen. Sowas sagt man nur im jugendlichen Leichtsinn. Sagt kein reifer Mensch mehr. 1,000 Irrtümer gegen eine Wahrheit, naja, so viele Irrtümer gibt es ja gar nicht. So viele Lügen vielleicht schon, aber okay, postfaktisches Zeitalter. Wie wäre es mit 100 Irrtümern? Nein, 10. Ich gehe runter auf 10. Gott ist mit Abraham auch auf 10 runtergegangen. 10 Gerechte in Sodom. Ich könnte euch jetzt fragen, aber ihr habt jetzt schon so euch, eure Hand schon angestrengt. Ich könnte euch fragen, ob ihr bereit sind, 10 Irrtümer einzutauschen gegen eine Wahrheit. Ich rede jetzt zu Adventisten übrigens. Zu meiner Kirche und zu mir. 10 Irrtümer? Nee, das geht nicht. Es besteht vor keinem Gemeindeausschuss, vor keinem Gemeinderat, kommt man damit durch. Okay, Minimalangebot. Ein Irrtum gegen eine Wahrheit. Einverstanden? Ein Irrtum aufgeben und eine Wahrheit annehmen. Wie schwer fällt das Adventisten? Wahnsinnig schwer. Unglaublich schwer. Man muss nur Augen und Ohren offen halten und seine eigene Kirche miterleben. Und da zitiere ich noch einen dritten, W.C. White, den Sohn von Ellen White, der sie bis ins hohe Alter begleitet hatte. Sie hatte 4 Söhne, aber 2 sind erwachsen geworden, die anderen sind vorher gestorben und W.C. White hat sie bis zu ihrem Tod begleitet. Der hat in dem ominösen Jahr 1888, muss ich nicht erklären, folgenden Satz gesagt. Zitiere es mal gleich in Übersetzung. Siebenten-Tags-Adventisten behaupten sich von allen anderen Konfessionen darin zu unterscheiden, dass sie bereit sind, neues Licht, das steht für neue Erkenntnis, anzunehmen. Punkt. Zusatzsatz. Ist das so? Fragezeichen. Ende des Zitats. Irgendwo hat diesen Herrn etwas beschlichen, ein ungutes Gefühl. Ja, wir sind die Gemeinde, die alle Erkenntnisse des Wortes annimmt. Alles, was die Kirchen nicht geschafft haben, wir machen das. Fußwaschung zum Beispiel. Ich weiß, ihr geht alle begeistert zur Fußwaschung, aber wir machen das. Steht in der Schrift. Essen, trinken, nicht essen, nicht trinken, kein Problem. Aber das ist ja alles Tradition. Aber wenn im Bibelgespräch, in der Predigt, im Hauskreis oder an anderer Stelle wir herausgefordert werden, neu zu denken, weiter zu denken, dann fällt es uns schwer. Für die Lateiner, was heißt Fortschritt auf Latein? Lauter? Fortschritt auf Latein. Progress. Progression. Auch ein Nachtisch. Progressiv sein. Und hier kommt mein zweiter Kernsatz. Christen, adventistische Christen, sind im besten Sinne des Wortes progressiv, fortschrittlich. Sie bleiben nicht stehen. Sie schauen nach vorne und sie gehen voran. Unbeirrt und unbeirrlich, wie Claudia. Über alle Zäune, über alle Wiesen, über alle Hauptstraßen, über alle Gefahren hinweg, bis zum Ziel. Die Wahrheit Gottes, die immer größer ist als all unsere Erkenntnis. Und ich frage mich und dich, sind wir als Adventgemeinde immer noch die Gemeinde der fortschreitenden Erkenntnis der Wahrheit? Geben wir dem Wachstum genügend Raum? Schenken wir ihm volle Aufmerksamkeit? Ermutigen wir einander nicht nur zum Festhalten, sondern ebenso zum Fortschreiten in der Erkenntnis? Und damit bin ich wieder beim Bibelgespräch, in der Predigt, im Hauskreis. Und was ich vorhin vergessen habe, die Hochschule Friedensau natürlich. In 14 Tagen oder so seid ihr dort. Es tut mir im Herzen weh, dass ich euch dort nicht begrüßen und keine Ortsführung geben kann. Das macht ihr dann, ihr kennt ja Friedensau. Schön, dass ihr kommt. Ein schönes Zeichen eurer Zuneigung. Ja, wir brauchen auch eine Hochschule als Kirche, wo wir Bewährtes weitergeben und Neues erforschen. So will es Jesus. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann seid ihr meine wahrhaften Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Gerade dieses Bleiben, dieses Festhalten öffnet die Möglichkeit der tieferen Erkenntnis. Denn wer nicht festhält, wer nicht wertschätzt, wird auch nichts Neues entdecken. Sondern nur dann, wenn man weiß, ich habe einen Schatz. Zinzendorf, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Nur wenn man weiß, welchen Schatz man im Wort Gottes hat, nur dann ist man auch lebenslang motiviert, diesen Schatz zu entdecken. Nicht nur persönlich, sondern mit anderen. Ein Grund neben anderen, um zum Gottesdienst am Grindel zu gehen, um Gottes Wort zu hören, um im Bibelgespräch teilzunehmen, um einen Hauskreis zu gründen und mit dabei zu sein. Viele Möglichkeiten, um zu bleiben und zu erkennen, um zu bewahren und fortzuschreiten, um konservativ und progressiv zu sein. Ah ja, jetzt habt ihr mich verstanden. Immer schön ausgewogen, das Leben des systematischen Theologen. Ja, aber, so und auch so. Von dem ein bisschen und von dem ein bisschen. Ein bisschen Tradition und ein bisschen Moderne. Und dann haben wir so das Equilibrium und keiner wird übermäßig aufgeregt und keiner muss zu viel verzichten. Niemand wird zu viel zugemutet. So kann man die Strömungen in der Gemeinde im Gleichgewicht halten, Pastoren. Ne? Links rudern, rechts rudern und geradeaus fahren. Nein, ihr Lieben, so ist das nicht gemeint. Weder von mir, noch, wie ich vermute, von Jesus, in dessen Namen ich hier wage zu sprechen. Es geht um mehr als eine Ausgewogenheit zwischen Tradition und Moderne, zwischen Altem und Neuem, zwischen den Traditionalisten und den Progressisten, oder wie man sie heißen. Es geht Jesus um etwas anderes. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Freiheit. Das ist das Wort. Halleluja. Das ist doch mal eine Botschaft. Aber das ist das Problem. Freiheit? Freiheit wovon eigentlich? Die Hörer Jesu, und damit bin ich wieder zurück, nicht mehr bei Paulus, sondern bei Johannes 8. Wir sind Abrahams Nachkommen, wir sind die Freien. Und wir sind niemals jemandes Knecht gewesen. Ich fasse es nicht. Da sitzt an jeder römischen Straße, an jeder Straßenecke in Jerusalem ein römischer Soldat, steht natürlich im Dienst, mit Waffe in der Hand. Das Volk ist beherrscht von den Römern, unterdrückt. Und das Volk sagt, wir sind immer schon frei gewesen. Ich brauche keine Freiheit. Ob das einem Christen auch passieren kann? Einem Adventisten? Ich weiß nicht, vielleicht. Ich vermute mal. Ob mir das passieren kann? Wovon soll ich befreit werden? Das war in meiner Predigtvorbereitung die größte Nuss. Bis dahin kam ich noch ganz gut voran, wie Claudia. Aber jetzt kam die Hauptstraße. Jetzt schwirrt es in meinem Kopf herum. Was meint Jesus mit dieser Freiheit? Und ich hatte, als ich diese Predigt zum ersten Mal ausgearbeitet habe, eine Antwort gefunden, die ich euch heute erspare, weil das eine Geschichte ist, die dauert ein paar Minuten, die mich damals unglaublich bewegt hatte, eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit einem Menschen, der Befreiung erlebt hat. Ich saß vor diesem Menschen, das war damals zu der Zeit, als Dwight Nelson evangelisierte, 1998, letztes Millennium. Da habe ich eine Frau erlebt, die unmittelbar im Gespräch eine Befreiung erlebt hat, die mich sprachlos machte. Die Geschichte erzähle ich euch jetzt nicht. Ich frage mich, im Jahr 2017, was Freiheit heute bedeuten kann. Und da fällt mir natürlich ein Mönch ein. Ein Mönch mit Namen Martin. Genau der. Mir fallen auch noch andere Sprüche ein. Arbeit macht frei. Davon reden wir nicht. Wahrheit macht frei. Ja, aber was ist die Wahrheit? Wovon macht Jesus uns frei? Luther schreibt eine lesenswerte, wichtige Schrift, 1520 oder so, von der Freiheit eines Christenmenschen. Wovon möchte Gott uns befreien? Ich nenne euch mal ein paar Dinge, von denen er mich befreit. Erstens von der Angst vor Gott und der Wut auf Gott. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, es wird ja viel über Luther geredet und geschrieben. Luther hat einen richtigen Zorn auf Gott gehabt. Er war richtig sauer auf Gott. Er wollte weder beten noch fromm sein, weil er sagte, Gott, du bist so gemein. Du forderst Vollkommenheit, schaffen tut das keiner und dann kriegst du im Gericht von Gott auch noch eine übergebraten. Luther hasste Gott im tiefsten Inneren, hat er später zugegeben. Kein Wunder, dass er beim Gewitter dann sagt, ich werde ein Mönch, lass mich leben, ich will noch eine Chance haben. Das Evangelium von Jesus Christus macht mich frei von der Angst vor einem Gott, der straft und auf diese Weise Gerechtigkeit bringt und führt mich hin zu einem Gott, der mir vergibt und auf diese Weise Gerechtigkeit wirkt. Zweitens, das Evangelium macht mich frei von dem Zwang, etwas leisten zu müssen, damit Gott mich liebt. Viele von uns, ja, von euch, leiden darunter, dass wir innerlich abhängig sind von der Zuneigung anderer Menschen und dass wir versuchen, wenn auch nicht öffentlich, aber insgeheim, uns durch unser Verhalten bei anderen sympathisch zu machen. Das ist einfach so und das hat mit unserer Kindheit zu tun, mit unserer Psyche zu tun. Wir suchen Anerkennung und das gilt auch für religiöse Menschen. Die suchen Anerkennung, bei wem, wenn nicht bei Gott. Das Evangelium sagt mir, du bist anerkannt, geliebt, geachtet. Drittens, das Evangelium macht mich frei von einem schlechten Gewissen. Das kennen wir alle, auch wenn wir es nicht gerne ansprechen. Wir alle kennen Momente und haben Erinnerungen an Dinge, die nicht in Ordnung waren. Und sie fallen uns manchmal ein, vielleicht jetzt, siebenteils. Ich sollte das bereinigen, da ist noch etwas zu klären. Nach der Predigt alles wieder weggeschoben, wir leben weiter. Aber wo der Wurm drin ist, ist der Wurm drin. Das Evangelium öffnet die Wunde, entfernt den Eiter und bringt Heilung in ein belastetes Gewissen. Was für ein großartiges Evangelium. Das Evangelium macht mich viertens frei von einer ungesunden Selbstbezogenheit. Was krankhafte Selbstbezogenheit ist, erleben wir jeden Tag in den Medien. Es vergeht kein Tag, wo wir nicht sprachlos sind, was da alles möglich ist in den höchsten Ebenen unserer Welt, wenn ein Mensch nur an sich selbst denkt und die ganze Welt missbraucht für die eigene Selbstverherrlichung. Unfassbar. Aber ihr Lieben, wir zeigen mit dem Finger auf andere und drei weisen auf uns. Aber das will ich nicht weiter ausführen. Das Evangelium ist ein Evangelium von der Freiheit, von der Angst vor Gott, vom Leistungszwang, vom belasteten Gewissen, von Selbstbezogenheit und, ja, auch das will ich nicht verschweigen, auch frei von kirchlicher Bevormundung. Ja, auch das muss ich aussprechen. Martin Luther hat das ja erlebt und erlitten. Er hat diese Freiheit erkämpft gegen seine Kirche der damaligen Zeit. Und wer das Luther-Oratorium gehört hat, ich weiß nicht, wer von euch es gehört hat, waren die schon in Hamburg? Ja, ja, wir haben es in Hannover gehört. Ich will selber denken. Genau. Ich will selber denken und meinem Gewissen folgen. Und ihr Lieben, dann bin ich wieder beim Wort Gottes. Wie kann ich als Christ selber denken und verantwortlich handeln, wenn ich kein Fundament habe? Wenn mein Glaube abhängig ist von meinem Pastor, von meiner Kirche, von dem, was ich im Religionsunterricht gehört habe, von dem, woran ich mich noch so erinnern kann. Wenn mein Glaube nicht ein festes Fundament hat in meiner intensiven, regelmäßigen und ich meine täglichen, wöchentlichen Beschäftigung mit dem Wort Gottes, wie soll ich dann selbstständige Entscheidungen in Glaubensdingen treffen können? Wie kann ich dann unterscheiden, wo meine Kirche mich vorwärts führt oder nicht vorwärts führt? Einige von euch haben sicherlich den Film von Desmond Doss gesehen. So ein echter Mel Gibson. Tonnenweise Ketchup und was man so braucht. Desmond Doss hat als Waffendienstverweigerer, nicht als Verweigerer eines als Soldat, sondern als Verweigerer, eine Waffe in die Hand zu nehmen, sich auch trotz Schlägereien, die er erlebt hat, und Misshandlungen und Missbrauch und Mobbing, sich die innere Freiheit bewahrt, nicht das tun zu müssen, was sein Gewissen ihm verwehrt. Und eine der berührenden Szenen ist, als er dann, nachdem er 75 Kameraden unter Einsatz seines Lebens oben von diesem Hacksaw Ridge runtergeseilt hatte, eine unglaubliche Leistung, alleine, im Angesicht der Japaner, es ist kaum zu fassen, und dann selbst verwundet wurde und abgeseilt wurde und er merkte, ich habe meine Bibel nicht, gesagt hat, ich will meine Bibel wieder haben. Und dann sind seine Kameraden, die ihn vorher angespuckt und verlästert und zusammengeschlagen haben, über das Schlachtfeld gelaufen, bis sie seine Bibel gefunden haben. Weil sie wussten, wenn dieser Desmond Doss nicht wäre, wären wir alle tot. Und warum lebt dieser Doss? Und warum hat dieser Doss so eine Kraft, sich gegen diesen unglaublichen Druck zu wehren und zu sagen, ich töte niemand. Punkt. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann seid ihr wahrhaft Jünger Jesu. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen, auch frei machen, das Leben für andere einzusetzen. Eine letzte Frage für die Lateiner, noch ein letzter Nachtisch zu vergeben. Was heißt frei auf Lateinisch? Das kennen sie alle. Liber. Liber ist als Hauptwort das Buch, passt auch wunderbar zu meiner Predigt. Als Adjektiv heißt Liber frei. Und liberalis ist eine freimütige Gesinnung. Das passt gut zusammen. Und ich sage, meine dritte These, Christen, Adventisten sind im besten Sinne des Wortes liberale Menschen. Freie Menschen. Frei durch das Evangelium, frei dem Wort Gottes zu folgen, was immer das für Folgen haben mag. Ihr Lieben, das ist eine Freiheit, wie Martin Luther sie erlebt hat. Nicht eine Freiheit, einfach zu tun und lassen, was alle tun, sondern eine Freiheit, seinem Gewissen zu folgen, wie Ellen White es einmal sagt, wie die Nadel sich dem Pol ausrichtet, die Kompassnadel, so folgen wir unserem Herrn, unser Gewissen an Gottes Wort geschärft. Das ist Liberalität. Das ist Progressivität. Das heißt es, konservativ zu sein, festzuhalten. Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und die Wahrheit wird euch frei machen. Und Jesus fügt hinzu, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Amen.